nicht in den Evangelien, sondern in Apostelgeschichte. Denn es gibt noch eine Predigt aus Apostelgeschichte und wir wollen das dann fertig machen. Ich dachte, wenn wir warten bis zum Mitte Januar, hat jeder vergessen. Und möchte das fertig machen. Apostelgeschichte Kapitel 28. Apostelgeschichte Kapitel 28. Und ich fange in Vers 17 an und die Predigt geht bis zum Ende des Kapitels. Und ich lese jetzt mal vor. Es geschah aber nach drei Tagen, Vers 17, Kapitel 28. Es geschah aber nach drei Tagen, dass er die, das heißt Paulus, welche die ersten der Juden waren, zusammenrief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Brüder, der ich nichts gegen das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden. Die wollten mich, nachdem sie mich verhört hatten, loslassen, weil keine todeswürdige Schuld an mir war. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen. Nicht als hätte ich gegen meine Nation etwas zu klagen. Um diese Ursache willen nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden. Denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Kette. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern hergekommen und hat uns über dich etwas Böses berichtet oder gesagt. Aber wir begehren, von dir zu hören, welche Gesinnung du hast. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr allenthalben widersprochen wird. Die Boston Celtics sind eine Profi-Basketballmannschaft in den USA. Einmal, als es ein wichtiges Spiel gegeben hat, hat der Trainer für Auszeit signalisiert in den letzten Sekunden. Er rief seine Mannschaft zu sich und er skizzierte auf eine Tafel, was die Mannschaft tun soll. Die Boston Celtics hatten auch in der damaligen Zeit einen glänzenden Spieler namens Larry Bird. Und als der Trainer die Erklärung gegeben hat, hat er reingebrochen, der Larry Bird, und er sagte: Schaff mir den Ball und mach Platz. Der Trainer, der ein sehr erfahrener Mann war, antwortete: Ich bin der Trainer und ich sage zu dieser Mannschaft, was zu tun ist. Und dann sagte er: Nun hör zu, schau, dass Larry den Ball bekommt und macht Platz. Man erkennt einen Leiter, weil er weiß eben, was zu tun ist. Das sieht man auch in dem Apostel Paulus. Und wir kommen jetzt zum Ende dieses Buches. Wir haben wirklich lange Zeit verbracht in diesem Buch, nicht an jedem Sonntag, aber seitdem wir angefangen haben, dann haben wir das einfach durchgemacht, um ein Konzept zu bekommen, was ist die Gemeinde des Neuen Testaments, damit wir verstehen, was für eine Gemeinde wir sein sollen. Und hier am Ende von diesem Buch, das Lukas geschrieben hat, ist Paulus als Gefangener nach Rom gekommen. Er wohnt in einer gemieteten Wohnung und wird an einem römischen Soldat angekettet. Damals in Rom gab es 1 Million Einwohner, darunter 50.000 Juden. Wir wissen, dass es damals mindestens 11 Synagogen in Rom gegeben hat. 13 Jahre vorher, vor dieser Zeit, in Apostelgeschichte 28, 13 Jahre vorher hat es Unruhe unter den Juden gegeben, höchstwahrscheinlich, weil viele zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und dann gab es Streit unter den Juden über Jesus. Und dieses Streit war so heftig, dass es Unruhe in der ganzen Stadt gegeben hat. Und der Kaiser Claudius, 49 nach Christus, hat gesagt, Juden raus. Jetzt in dieser Zeit ist Claudius tot, der Kaiser ist Nero und die Juden sind mittlerweile zurück in Rom. Paulus ist jetzt angekommen, der wichtigste Missionar unter den Christen. Die Leiter von den Juden in Rom hatten ihre Bedenken und ihre Fragen. Was wird dieser jetzt tun, der angekommen ist? Und Paulus rief die jüdischen Leiter zu sich aus 2 Gründen. Der erste Grund merken wir in dem, was er zu denen sagte. Er wollte denen erklären, wie es dazu gekommen ist, dass er als Gefangener nach Rom gekommen ist. Und dass er nichts aus Widerklage gegen seine Nation bringen wird. Wie er sagte, in Vers 19, nicht als hätte ich gegen meine Nation etwas zu klagen. Er wollte diesen Menschen beruhigen. Das war der erste Grund, warum er sie zu ihm geholt hat. Und der zweite Grund war seine Überzeugung, unbiegsam, sowohl zu den Juden zuerst als auch zu den Griechen, das Evangelium. Also in meiner Bibel nebenan ist Römerbrief und man braucht überhaupt nicht umblättern. Man sieht in Römerbrief Kapitel 1 und Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl zu den Juden zuerst als auch zu den Griechen. Fast 30 Jahre lang setzte Paulus diese Priorität ein. Er hatte eine enorme unsterbliche Liebe für sein Volk Israel. Wo er auch immer hingekommen ist, als erstes sprach er die Juden an und wartete auf ihre Reaktion. Und danach, und es war fast immer, nicht immer, aber fast immer so, dass einige geglaubt haben, aber die Mehrheit haben das Evangelium abgelehnt. Und dann hat er sich zu den Heiden, zu den Nichtjuden gewendet. Das war sein Muster, seine Handhabung. Und jetzt ist er nach Rom gekommen und er tut es noch einmal das Gleiche. Zu den Juden zuerst. Er hat eine enorme, unsterbliche Liebe für sein Volk. Hildegard Hamm Brücher ist diese Woche gestorben. Interessanterweise wird es über sie geschrieben, Bitterkeit scheint der fröhlichen Christen zeitlebens fremd gewesen zu sein. Dabei hätte es genügend Anlässe gegeben. Mit 11 Jahren ist sie als ältestens von 5 Geschwistern vollweise. Ihre Großmutter holte die Berliner Kinder nach Dresden. Hildegard Brücher, so ihr Mädchenname, erlebt 1942 den Selbstmord der Großmutter, die aus Jüden nach Theresienstadt abtransportiert werden sollte. Streng evangelisch waren die Kinder von der Frau erzogen worden. Hildegard musste als Halbjüdin mehrfach die Schule wechseln. Die erfolgreiche Schwimmerin wird von Wettkämpfen ausgeschlossen. Sie war Freund von Menschen in der Weißen Rose und erfahr, wie sie 1943 enthauptet wurden. Als sie 1945 ihren Doktor in Chemie macht, war Krieg vorbei. Es ist aber schnell klar, dass es keine Arbeit für sie gibt. Grundlagenforschung ist den Deutschen damals verboten. Später hat sie sich politisch engagiert und sie wollte in dem Landtag. Ihre Parteifreunde aber befanden sie als zu liberal und haben sie auf den hoffnungslosen Listenplatz 17 abgeschoben. Sie wurde trotzdem gewählt, hat niemals Bitterkeit gezeigt. Ist mal interessant, oder? Wie Menschen doch enorme Schwierigkeiten ohne Bitterkeit überwinden können. Wenn diese Frau, dann Paulus umso mehr. Paulus wurde von seinem Volk gesteinigt. Er wurde von seinem Volk mehrmals gepeitscht. Gruppen von seinem Volk haben mehrmals seinen Mord geplant. Er liebte sie trotzdem. Er hat niemals aufgehört, zu versuchen, sie für den Herrn Jesus zu gewinnen. Mein Volk, hat er gesagt. Meine Brüder, hat er sie genannt. Am nächsten Tag, nachdem er zum ersten Mal mit den Leitern gesprochen hat, kam eine noch größere Gruppe. Wir wissen nicht, wie viele, aber sicherlich war die Wohnung oder hatte die Wohnung Platz genug, dass mehrere Leute da sich versammeln könnten. Manche mussten, haben Historiker gesagt, sicherlich eine gute Stunde laufen, bis sie dorthin gekommen waren. Dieser war ein sehr wichtiger Mensch von der Sekte den Nazaräer, die Christen. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit auf Vers 23 hinbringen. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er als Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus. Er versuchte sie zu überzeugen von Jesus. Was auch immer in seinem Leben passiert ist, war für Paulus das Wichtigste, dass er Menschen von Jesus bezeugte. Hier ist er in Ketten. Er muss es mal ausdenken, durchdenken, wie es wird vor dem Kaiser. Er hat immer noch mit seinem Volk zu tun dort in Rom. Aber was ist für ihn das Nummer eins? Dass sie von Jesus hören. Auch die Menschen, die ihn so schlecht behandelt haben, dass sie von Jesus hören. Ich hoffe, dass wir etwas von Paulus lernen können durch diesen einen Vers in Apostelgeschichte. Was für ihn das Wichtigste war, war, dass die Menschen von Jesus hören. Trotz Ablehnung und Verfolgung, 28 Jahren, jetzt in Ketten, bleibt er bei seiner Aufgabe treu dabei. Sie müssen von Jesus hören. Und er versucht sie zur Überzeugung. In Apostelgeschichte Kapitel 1 sagte Jesus zu den Aposteln, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria, als auch in der ganzen Welt. Paulus war nicht mal gläubig damals, aber er nahm das persönlich an für sich. Das meint Jesus für mich auch. Noch nicht gläubig hat Jesus das gesprochen. Er hat es kapiert, das ist für mich auch. Soll auch in jedem, der Jesus Christus kennt, wirklich im Herzen Besitz nehmen. Das ist auch für mich. Genau für die Apostel damals, genau so wie für Paulus, das ist auch für mich. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das Evangelium soll weiter gepredigt werden. Bist du dabei? Darum geht's heute Morgen. Ich habe lang gewartet, bis zu diesem Punkt zu kommen, aber das ist der Hauptpunkt von dem allem, was ich sagen möchte heute Morgen. Das Evangelium soll weiter gepredigt werden. Bist du dabei? Magst du auch mit? Und Paulus hat gesagt, sowohl zu den Juden als auch zu den Griechen, das sagen wir hier, da können wir das Ganze von Kapitel 17 bis Vers 31 noch einmal so auslegen. Zwei Punkte. Zu den Juden zuerst, als auch zu den Nichtjuden. Und das sind diese letzten Verse von Apostelgeschichte. Ganz durch. Und dann zum Schluss, zu den Juden zuerst. Und wir merken in Vers 23, dass er zu denen sprach über das Reich Gottes. Und das ist ein ganz interessantes Wort hier, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und sie fingen morgens an und er hat mit denen geredet. Sicherlich gab es ein Hin und Her. Sie haben gefragt oder gesprochen und er hat dann geantwortet und sie haben protestiert und er hat versucht, das zu erklären. Aber von frühmorgens bis abends, den ganzen Tag, der war etwas. Also das hätte ich nicht tun können. Aber er hat eine enorme Menge Energie, der Paulus. Körperlich und geistig. Und er sprach zu denen über das Reich Gottes. Das Thema Reich Gottes kommt am Anfang von der Apostelgeschichte. Ganz wichtig, okay? Merkt's bitte. Apostelgeschichte, Kapitel 1, haben die Jünger zu Jesus gesagt, nachdem er sie 40 Tage lang gelehrt hat, zu diesem Thema, Reich Gottes. Dann haben sie gefragt, Herr, willst du das Reich wieder herstellen in Israel? Willst du das noch einmal? Ist es jetzt Zeit? Und seine Antwort, die meisten von uns wissen, seine Antwort war, das geht euch nicht an. Wann? Die Idee war nicht falsch. Was falsch war, war zu fragen, ist es jetzt dran? Okay? Wie Kinder in der Weihnachtszeit. Okay? Können wir jetzt das aufmachen? Okay? Und die Eltern sagen, wir werden es dir sagen, wann ihr das tun könnt. Hier waren die Jünger und sie haben so viel gelernt und dann haben sie gemeint, ist es jetzt? Und Jesus sagt, es geht euch nicht an. Ihr habt eine Aufgabe und eure Aufgabe ist, das Evangelium zu predigen. Und Menschen zu gewinnen und sie als Jünger zu machen. Und das ging weiter und weiter und weiter und weiter so. 30 Jahre später sind wir bei Apostelgeschichte Kapitel 28 und es geht immer noch weiter. Und Jesus hat immer noch nicht erklärt, wann das geschehen wird. Und jetzt 2000 Jahre später oder 1950 Jahre später geht es immer noch weiter. Und Jesus hat noch nicht erklärt, wann das sein wird. Das kommt noch. Aber wir haben unsere Aufgabe. Und wir sollen uns mit dieser Aufgabe beschäftigen. Das Reich Gottes war für die Juden ein ganz interessantes Thema. Für die Juden so interessant, weil nämlich die Nation erlebte das Reich Gottes. Buchstäblich hier auf Erden. Du kannst das Alte Testament lesen, du merkst das. Und dann haben sie so weit gesündigt, Israel, so viel Götzendienst gemacht, dass Gott sagt, jetzt gehe ich weg. Und seine Herrlichkeit ist von seinem Tempel verschwunden, nicht mehr da. Und sie sind in der Gefangenschaft gegangen, sie sind zurückgekommen, aber Gottes Herrlichkeit nicht. Und die Propheten haben davon gesprochen, wenn das wieder geschehen wird, wenn das wieder kommen wird. Und als Jesus geboren wurde und auf Erden kam und 30 Jahre alt war, dann fing er an zu sprechen, zu predigen, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Israel war nicht bereit. Selbstverständlich war das für jüdische Menschen ein wichtiges Thema und so hat Paulus das zum Thema vorgebracht. Hier, man kam nicht herum. Wenn jemand mit den Juden sprechen würde, kam man nicht herum. Vor allem, wenn er über den Messias sprechen wollte, kam man nicht herum. Er musste aus der Bibel das auslegen. Das Reich Gottes. Für die Christen ist die Lehre Königreich Gottes auch wichtig geworden. Und bis zu ungefähr 200 nach Christus haben die große Mehrheit von den Christen geglaubt, Jesus kommt wieder und wird sein Reich 1000 Jahre lang aufbauen. Das war die Überzeugung von den meisten Christen bis 200 nach Christus. Dann gab es einen Kirchenvater namens Clemens von Alexandria. Er hat die allegorische Interpretation der Bibel hineingeführt. Das heißt, man interpretiert es nicht buchstäblich so. Gut, und das hat sich verbreitet dann unter Christen. Aber die größte Änderung kam, als das römische Reich selbst christlich geworden ist. 325 nach Christus wurde das Christentum dann als erlaubt und legitim im ganzen römischen Reich akzeptiert. Sie wurden nicht mehr verfolgt. Und der Kirchenvater Eusebius hat zu dem Kaiser Konstantinus gesagt, dass das römische Reich, stell euch vor, das römische Reich ist das Reich Gottes geworden. 325 nach Christus. Dass Konstantinus selbst König im Gotteskönigreich war. Dass die Nationen jetzt einander als Brüder akzeptieren und Kriege vorbei sind, hat er gesagt. Und er zitierte Psalm 72, 6 und sagte, wo es sagt, er wird herrschen von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Es ist, meinte er, erfüllt worden. Für Eusebius war das Reich Gottes kein kommendes Reich. Er war vorhanden. Das römische Reich ist das Reich Gottes. Kein Wunder, dass dieser Mensch die Offenbarung in der Bibel, letztes Buch, als nicht von Gott bewertet hat. Es gibt tatsächlich ganz viele Interpretationen für das Königreich Gottes unter Christen, mindestens 12. Wir haben Zeit nicht dafür. Aber die Bibel macht es deutlich, was das Königreich ist. Und wir schauen in Daniel, in dem Buch Daniel, Kapitel 7. In dem Buch Daniel, Kapitel 7. In dem Buch Daniel, Kapitel 7. Und in dieser Prophetie gibt es 4 Tiere. Und das vierte Tier ist das Römische Reich. Und aus dem Kopf von diesem Tier kommen 10 Hörner. Und einer ist besonders zu bemerken, hat Augen, er spricht und endlich ist sowohl dieser Horn als auch das Tier geschlagen. Und dann lesen wir, und das ist der Antichrist, okay? Dieser eine Horn ist der Antichrist. Und er wird dann schließlich von Gott geschlagen. Und Vers 13, dann sagst, ich schaute in den Gesichtern der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Wir wissen, das ist Jesus Christus. Er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Das heißt, der Tag wird kommen und Gottes Reich wird weltweit sein. Und Jesus Christus wird herrschen. Es kommt noch. Nicht vergessen, die Jünger haben gefragt, ist es jetzt, Herr? Wann wirst du das machen? Und er hat gesagt, ich sag's euch nicht. Ihr habt eure Aufgabe zu erfüllen. Aber eines Tages wird's kommen. Ist das wichtig für dich und mich? Manchmal sagen manche Christen, und ich meine gute Christen, Prophetie ist nicht so wichtig für mich. Das Thema Königreich Gottes, naja, ich weiß nicht. Ich kann es so nicht ganz verstehen. Ich denke nicht, dass das so ganz wichtig für mich ist. Möchte euch erklären. Es ist für dich ganz wichtig. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Er schreibt, Paulus, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist wirklich wunderbar. Zu tief für uns zu betrachten heute. Aber dann sagt er in Vers 4, wenn Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in der Herrlichkeit. Wenn er kommt in Herrlichkeit, kommen wir mit ihm mit. Ist das nicht fantastisch? Und dann wird er sein Reich etablieren. Wir kommen mit ihm mit. Paulus sagte, dies ist Wahrheit für euch. Und in dem Fall Weil wir dieses wissen, das sollen wir unsere Gedanken auf das, was im Himmel ist, richten. Nicht so ständig von der Welt geprägt sein, sondern von Jesus Christus geprägt. Denn eines Tages werden wir alle wieder hierher auf Erden mit ihm kommen. Ich komme zurück zur Apostelgeschichte. Ihr dachtet, denke ich, der Jeff, der schafft es niemals zurück. Okay? Wieder da. Kapitel 28. Vers 23. Das Reich Gottes und Jesus. Er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Manchmal fragen Menschen, warum ist das Alte Testament so wichtig? Hier ist ein Grund. Es muss 50 Gründe geben, okay? Aber ich gebe euch nur eins heute. Und zwar, du kannst beweisen, dass Jesus der Messias ist aus dem Alten Testament. Denn es wurde das und das über ihn geschrieben und dieses ist buchstäblich erfüllt worden. Weihnachten, Bethlehem, Jesus geboren. Es wurde aber 700 Jahre im Voraus gesagt, er wird in Bethlehem geboren werden. Buchstäblich geschehen. So Paulus hat das Alte Testament benutzt mit diesen Leitern von Judentum in Rom und bewiesen, Jesus Christus, Jesus ist der Messias. Christus heißt Messias. Jesus. Er hat Jesus gepredigt. Und was war das Ergebnis von dieser Auslegung? 1. Mose bis Malachi? Die Mehrheit von diesen Menschen haben Jesus abgelehnt. Die Mehrheit. Und so musste Paulus eine scharfe Warnung zu denen geben. Und wir lesen in Vers 24. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde. Andere aber glaubten nicht, anscheinend die Mehrheit. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Blind und taub. Und sie haben sich selbst so gemacht. Ist nicht wahr, dass sie von Anfang an so waren. Sie haben sich selbst so gemacht, damit sie nicht hören müssen, damit sie nicht glauben müssen. Du liest das und du denkst, oh, wie könnte sie so hart sein? Aber Geschwister, ich denke etwas. Ich bin lange dabei, das Evangelium zu verbreiten in Deutschland. Kam es mir öfters ähnlich vor? Nicht nur die Juden, sondern Menschen überall in der Welt. Menschen, mit denen wir zu tun haben. Menschen, die wir lieben. Wir fangen an, über Jesus zu sprechen. Die Rolladen gehen runter. Du kannst dich darauf verlassen, das nächste Mal und das nächste Mal, bis du merkst, es lohnt sich nicht mehr, darüber zu sprechen. So war es damals und Paulus musste ein hartes Wort zu denen geben und sie gingen alle runter. raus. Als junger Theologiestudent gehörte ich zu einer Jugendgruppe in Minneapolis. Und in dieser Jugendgruppe, da haben wir Straßenevangelisation getan. Und wir sind zu zweit hinausgegangen auf die Straßen in Minneapolis. Minneapolis ist eine sehr große Stadt. Und wir haben unsere Bibel mitgenommen und Traktaten und wir haben Leute konfrontiert. Ganz freundlich, aber die Gelegenheit gebeten, können wir mit euch sprechen über den Herrn. Und immer wieder haben wir die Gelegenheit bekommen. Es war immer wieder interessant, auch was geschehen ist. Einmal ich und der andere Bruder mit mir, wir sind auf die Straße gelaufen und wir haben einen jungen Mann gesehen. Er saß auf einer Betonmauer und seine Füße waren mindestens ein Meter über den Gehweg. Und er saß da bequem, als ob er den Tag genoss. Und dann, als wir ihm angenähert haben, hat er bemerkt, sie kommen. Wir waren gut 150 Meter von ihm entfernt und hat uns angeschaut und ist davon gesprungen und weggerannt. Ich wusste nicht, dass ich so viel Knoblauch gegessen hatte. Wir hatten wirklich interessante Erfahrungen, als wir Straßenevangelisation getan haben. Und einmal haben wir mit zwei jungen Männern gesprochen und haben herausgefunden, sie sind Juden. Und einer wollte nicht so sehr mit uns sprechen, aber der andere schon, richtig freundlich. Und wir haben gut halbe Stunde miteinander unterhalten und haben über das, was die Bibel sagt und ihr Volk und Jesus und der Weg zu Gott, sein Heil, Vergebung nicht durch Werken, sondern durch das Kreuz Jesu Christi. Und zum Schluss hat dieser eine, als sie bereit waren, Weg zu gehen, er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, nee, ich bin nicht bereit, das zu glauben. Aber dann zum Schluss hat er gesagt, aber ich denke, wir sind auf dem gleichen Weg. Es war so hart. Und ich schaute ihm an, habe einfach den Kopf geschüttelt. Nein, nicht so. Mit allem Respekt. Nein, nicht so. Es war für mich an dem Tag richtig schmerzhaft, das zu tun. Bis heute, wenn ich daran denke, ist es mir schmerzhaft. Und ich denke, für Paulus war das an dem Tag richtig schmerzhaft. Du liebst Menschen, sie lehnen Jesus ab. Und du musst sagen, es gibt nur einen Weg zu Gott. Nur einen. Entweder Jesus oder Gottes Gericht. Es gibt eine falsche Interpretation. Eine falsche Interpretation. Ich nenne es falsch, okay? Es gibt viele Geschwister, gute Geschwister, okay? Gute Geschwister, die sagen, Israel ist die Gemeinde. Ich finde das nicht richtig in Gottes Wort. Aber ich kann euch sagen, von woher das gekommen ist. 135 nach Christus gab es ein Buch, das heißt Brief von Barnabas. War nicht von Barnabas, er war längst tot. Okay, längst tot. Brief von Barnabas. Und er hat geschrieben, ihr Juden, Gott hat euch verworfen. 160 nach Christus hat ein Kirchenvater namens Justin, der Märtyrer, und ein ganz gläubiger Mensch, guter Mensch, hat geschrieben, wir sind wahre Israel. Ihr seid von Gott verworfen, 160 nach Christus. Und so gab es eine Entwicklung immer weiter. Wir sind Israel jetzt. Gott hat euch verworfen. Obwohl es deutlich in Römer 11 sagt, eben nicht. Schließlich 420 nach Christus Der Kirchenvater Augustinus hat ein ganz wichtiges Buch, eigentlich ein gutes Buch geschrieben, Staat Gottes. Und in diesem Buch hat er von Psalm 59 zitiert, wo er sagt, von David, töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Augustinus, der ein guter Mensch war, hat gesagt, das sind die Juden. Und von dem Tag an, bis zu der Reformation, haben Christen mit Absicht Juden verfolgt. Eigentlich bis zu 1945. Kein Wunder, dass so viele Juden die Botschaft ablehnen. Aber ich komme dann schnell zu dem letzten Punkt. Auch zu den Griechen. Auch zu den Griechen. Er sagt in Vers 28, so sei es nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Und das ist tatsächlich geschehen. Was ist daraus geworden? Wir können lesen, wir haben die Zeit nicht, in Philipperbrief Kapitel 1. Er sagte, das Evangelium ist in den ganzen Prätorium verbreitet, Philipper Kapitel 1. Wie ist das geschehen? Nicht vergessen. Paulus saß da, okay, in seiner Wohnung, hat geschrieben, was weiß ich, und sicherlich viel geredet. Und ihm nebenan war ein römischer Soldat aus der Prätorieneinheit, 5000 Soldaten in der Elitengruppe. Er wurde ihn angekettet, armer Mensch. Er musste ständig von Paulus das Evangelium hören. Und er hat das zurückgebracht. Ja, und wie war es bei dem Juden? Ihr könnt es kaum aushalten. Er hat mir dies und das und das. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und viele von den Soldaten sind schließlich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Paulus sagte, die Nichtjuden, sie werden es glauben. Und es ist tatsächlich so geschehen. Ging es weiter und weiter und weiter. Heute meint man, in Europa, der Glaube stirbt aus. Das ist aber nicht der Fall in Afrika. Der Glaube wächst. In Südamerika, der Glaube wächst. In Asien wächst der Glaube. Und im Nahen Osten wächst der Glaube. 1956 machte China ihre Nation den christlichen Missionaren dicht. Es gab damals ungefähr 100 Millionen Christen. Wir im Westen staunten. So ungefähr 1982 fingen wir an zu hören, dass es jetzt eine Unmenge von Christen in China gibt. Damals 50 Millionen. Heute wird es geschätzt 100 Millionen. Mehr wiedergeborene Christen in China aus alle anderen Nationen. So keine andere Nation hat so viele wiedergeborene Christen aus China. Die Dinge, die Gott tut, das Evangelium geht weiter. Und heute unter Muslimen weiter und weiter und weiter. Jesus sagte am Anfang von Apostelgeschichte, lesen wir das. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an der Weltende. Bis er wiederkommt, Das ist unsere Aufgabe, das Evangelium weiter zu verbreiten. Gott tut wunderbare Dinge. Geschwister, wir haben von China gesprochen, von Rom gesprochen, von Nahen Osten gesprochen. Bitte Deutschland nicht vergessen. Das ist unsere Aufgabe, bis Jesus wiederkommt. Magst du mit? Wir wollen beten.